featuring Flex FM.
Run. 2 Stunden echte Leute, Beats und Stories. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben wieder einen Gast heute. Wir sind nicht allein. Mein Homeboy Sami ist an meiner Seite wieder.
Was geht ab, Leute?
Er hat tunesische Wurzeln, einen italienischen Pass und in der Schweiz ist er zu Hause. Seine Mom hört Sido, sein Name ist Kunst und seine Crew ist sick. Er brauchte nur 4 Songs circa, bis sein Durchbruch kam. Jetzt ist er mit 21 Jahren bei einem großen Label unter Vertrag und bei uns zu Gast. Monet 192 ist bei
uns. Was poppin'? Alles gut bei euch?
Alles super. Eigentlich hätte ich es ja wie Motrip sagen müssen, ne?
Für Models in Paris nur ein Fistepüt, doch ich begrüße die Bänke heute in Schwitzerdeutsch, grüezi.
Ja, Motrip ist geil, ganz ehrlich.
Wie gesagt, in der Schweiz zu Hause, du bist Schweizer, aber bei uns zu Gast. Wir klären gleich, was die 192 bedeutet, warum du eine Ausbildung in der Psychiatrie gemacht hast und in einem Video schon mal wie ein Tampon aussah.
Scheiße, Alter. Er hat echt das Schlimmste ausgegraben, Alter.
Beschreib dich vorher aber bitte nochmal kurz in 3 Worten selbst.
Boah, okay, ich bin ziemlich hilfsbereit. Oftmals echt blöde. Ich habe echt lange Leitungen, jeder weiß es. Und ich kann ziemlich nervig sein.
Hilfsbereit, blöde und nervig.
Ja, genau.
Okay. Das probieren wir mal, ob das so stimmt, ob du es einlösen kannst. Ich habe mich jetzt etwas informiert. Deine Fans kennen dich auch schon so ein bisschen. Die meisten Hörer vermutlich noch nicht. Das wollen wir ändern. Du bist in der Schweiz geboren und groß geworden, in St. Gallen genauer gesagt.
Genau.
Deine Mom hat Italien, Mazedonien in ihrem Blut. Dein Vater kommt aus Tunesien. Und deine letzte Single hat wieder französische Parts drin.
Genau.
Wie viel Sprache sprichst du denn eigentlich?
Ey, ehrlich gesagt, eigentlich nur perfekt Deutsch, wie man hören kann.
Ja. Du hast auch und gar keinen Schweizer Akzent irgendwie.
Ja, sagen mir oft auch viele. Ich glaube, das liegt einfach an dem überhäuften Konsum an Fernsehprogrammen, die ich früher in der Kindheit geschaut habe.
Auch du hast jetzt kein dieses rollende R oder so, dieses
Ja, wir können das machen.
Ja, wir können das machen. Vier, hast du mal vier. Genau. Ja, nee, krass, Alter. Wohnst du schon immer in Schweiz?
Ja, ich bin dort geboren, aufgewachsen, also schon immer.
Krass, Hammer hat's. Man hört es gar nicht raus.
Nee, überhaupt nicht. Aber du kannst auch richtig gut ins Schweizer wieder natürlich rein, weil du da groß geworden bist. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann beides gut.
Also nur Deutsch, bisschen Englisch,
ja,
vermutlich.
Ja, klar, bisschen Englisch. Aber ich würde mich nicht so hart aus dem Fenster lehnen, deswegen nicht, dass dann irgendwelche Amis kommen und mir schreiben. Nein, auf jeden Fall auch noch Italienisch, genau. Die Muttersprache.
Okay. Und wie warst du in der Schule quasi? Wie kann ich mir das vorstellen? Warst du ein guter Schüler? Warst du ein schlechter Schüler? Klassenclown?
Was soll ich sagen? Ich bin so ein typischer Junge, der irgendwie einfach immer durchgekommen ist, nicht immer viel gemacht hat, immer nur dann gelernt hat, wenn die Mutter meinte, ey Digga, du lernst oder ich schmeiß dich aus dem Zimmer. Ja? Und dann hat es auch irgendwie funktioniert, aber ich bin eigentlich so ein Junge gewesen, der einfach immer durchgekommen ist. Aber ja, kennt man so, diese verpennten Jungs, letzte Reihe.
Aber trotzdem irgendwie geklappt.
Ja, irgendwie hat's geklappt.
Zieht sich ein bisschen durch deine Laufbahn bisher, da komme ich später noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber es hieß, oder du hast mal gesagt, dass du früher so eher so der Klassenclown warst. So.
Genau.
Warst jetzt nicht so offen quasi für alle, so direkt, also freundschaftmäßig, dass du so einen riesigen Klick warst, sondern du warst eher der mal ein bisschen halt Quatsch gemacht hat, so damit vielleicht auch so ein bisschen die Leute von sich ferngehalten hat.
Auf jeden Fall, so war es. Also ich hatte sehr Probleme irgendwie über meine Sachen immer zu quatschen, so, weil ich gedacht habe, so, okay, erzähl den Leuten nicht zu viel, weil die Leute können echt dreckig sein. Und deswegen war ich immer so lieber dieser Klassenclown, der einfach so Spaß macht und mit den Leuten einfach immer auf cool ist oder ein bisschen mal nervt und so. Aber ich wollte nicht dieser Junge sein, der so, okay, jetzt red mal über deine Probleme. Nein, danke.
So war ich habe auch gehört, dass du Klavier- und Gesangsunterricht hattest.
Ja, Klavier, aber kein Gesangsunterricht.
Okay,
ja.
kein Gesangsunterricht. Klingt, also, wenn man jetzt mit Vorurteilen um sich schmeißen will, klingt so ein bisschen nach elitär. Quasi Klavier, also die Leute, die ich kenne, die Klavierunterricht hatten, sie.
Ich verstehe total, was du meinst.
Schon ein bisschen gut betucht.
Dennoch hattest du keine leichte Kindheit, hast du gesagt.
Das Ding ist, dass mit dem Klavierunterricht, das war so ein Ding, dass meine Mutter eine Freundin hatte, die ein bisschen mehr Cash hatte auch. Und die hat uns so durch die Runden geholfen. Und meine Mutter wollte dann unbedingt, weil wir waren halt ein bisschen ärmer, wir hatten halt das Ganze nicht. Und so Klavierunterricht kannst du vergessen, Alter. So, da kannst du die Monate nicht bezahlen. Aber wir haben dann Hilfe gekriegt, so auf Wunsch von meiner Mutter. Und sie hat dann halt auch ihren, ja, so alles gegeben dafür, dass irgendwie, dass das alles funktioniert. Und ich, Arschloch leider, hab's eigentlich nicht wahrgenommen, diese Chance. Und ja, weil aus Langeweile habe ich dann halt geschwänzt. So. Für mich war es dann halt cooler, irgendwie nachmittags rauszugehen, irgendwie zu chillen und so. Und nicht Klavierunterricht zu nehmen.
Bereust du es im Nachhinein?
Ja, im Nachhinein bereue ich es echt. Also vor allem, es ist echt ein Privileg, überhaupt so ein Instrument spielen zu dürfen. Vor allem jetzt in dieser Zeit, wo, keine Ahnung, wo es Rapper gibt, die auch selber producen und so, was ich extrem hart finde, so. Würde ich es auch sehr, sehr gerne machen.
Ja, ja, voll. Aber bei mir war es auch so, mein Dad auch spielt Schlagzeug, auch Klavier. Ja. Wenn wir irgendwann mal so in meiner wirklich in der schlimmsten Phase gefühlt, die er treffen konnte bei mir, hat er versucht, mir Schlagzeug beizubringen. So, wow, er ist nicht der geduldigste Mensch.
Yeah.
Ich war nicht der musikste Mensch so. Also nicht musisch vom Musizieren, sondern einfach von der Muse, dass ich mir Zeit genommen hätte, war ich auch so, aber ey, nee, und ja, ach, lass mal chillen so.
Ja, genau.
Und im Nachhinein denke ich mir so, wow. Egal, passiert. Was war der schlimmste Anschiss von deiner Mom, den du jemals bekommen hast? So Klassenclown, bisschen Quatsch gemacht, so.
Das Ding auch bei mir hier, ich habe immer viel Quatsch gemacht. Auch schlimmeres Scheiße eigentlich, so, wo man so denkt, okay, Digga, du hast echt überrissen. Aber ich habe es immer so gemacht, dass meine Mom das nicht herausfindet, weil ich wusste, ey, wenn es deine Mutter herausfindet, du bist am Arsch. Und meine Mom war immer schon so richtig strict. Also du wusstest, so, du musstest dann zu Hause sein, wenn du nicht zu Hause bist, also du hast direkt irgendwie Abfuck. Und ich musste dann halt alles immer gut verstecken und irgendwie so machen, dass niemand mitkriegt. Ja, also ich habe einen schlimmen Anschiss, den meine Mutter irgendwie mitgekriegt, also was meine Mutter dann halt mitgekriegt war, also hat, war, ich wollte unbedingt irgendwie zu einer Party, wo Chicks waren und ich war so 14, 15, keine Ahnung. Und ich frage so meine Mom, hey, darf ich heute bei meinem Homie schlafen? Und so, sie meint so, nein, du schläfst heute zu Hause. So. Und ich dachte so, fuck, Alter. Sie hat irgendwie hat sie es einfach gewusst. Ich natürlich so in der Nacht bin ich aus dem Fenster geklettert, weil wir hatten so im Parterre hatten wir so eine Wohnung. War ganz chillig, ich gehe also auf die Party, hab den Spaß meines Lebens mit den Chicks und so, komm dann wieder zurück, ich geh durch das Fenster, ich sehe jemand ist in meinem Bett. Ich denk so, scheiße, Digga. Ich guck nach, ich mach einen Schritt, meine Mutter wacht auf, guckt mich an und sagt, morgen hast du ein richtig dickes Problem, Alter. Also das war so, ja.
Was war das Problem am nächsten Tag?
Am nächsten Tag war es so das Ding, ich durfte gar nicht mehr raus so. Also ich musste von der Schule direkt nach Hause und das wirklich so harte 3 Monate lang. Also sie hat das durchgezogen.
Straight.
Und ihr kennt das doch alle. Ihr habt alle so einen Keller, der einfach überfüllt ist.
Mhm.
So, ne? Der einfach scheiße aussieht.
Ja, aufräumen.
Den musste ich aufräumen.
Bevor wir auf deine Ausbildung zu sprechen kommen, lass uns den Leuten nochmal ganz kurz erklären, was dein Name bedeutet. Du hast es schon öfter gemacht, ich weiß, aber wenn man sich so einen Namen aussucht, ist man ein bisschen selber schuld.
Ey Digga, wie ich ja auch sage, so, ich bin ein sehr, sehr verpeilter Junge und ich setze immer so auf diese Sachen so Schicksal. So, das, was kommt, das nehme ich.
Mhm.
Also Monet setzt sich tatsächlich aus mit diesem, also kommt von diesem Künstler, Club Monet. Das war einmal so, ich war bei einer Freestyle-Session und hab da irgendwie gerappt, ich male mit Worten Bilder wie Monet, so war ungefähr die Line. Und er meinte dann so, Digga, Monet, passt zu dir, so, nimm das. Und ich dachte so, okay. Und 19.2 setze ich aus, also tatsächlich auch mit der Ausbildung auseinander. Ich war immer so ein ADHS-Kind, man wollte mir immer so diese Ritalin-Tabletten andrehen. Meine Mutter hat immer gemeint, nein, mach das nicht. Ich bin dankbar dafür, weil ich denke so, dann wäre ich heute nicht dieser, ja, kreative Mind, der ich halt heute bin. Und in der Psychiatrie, ich habe halt gesehen, Digga, du hast da so 6-jährige Kinder und die sind schon in der Psychiatrie und die fangen mit Medikation schon bis vielleicht schon mit 10 oder so an. Keine Ahnung. Und ich dachte mir immer so, Digga, das ist schon krank, so sick baby. So. Krankes Kind. So
19, krankes 2, 19. Buchstabe im Alphabet.
Genau,
S und 2. Zweiter Buchstabe im Alphabet, SB, Sick Baby. Okay. Ja, dann kommen wir gleich auf die Zeit tatsächlich zu sprechen. Du hast gesagt, dein Vater hat die gleiche Ausbildung gemacht.
Genau.
Und du hast mal gesagt, das war so das Einzige, als du gemeint hast, okay, wo soll es hingehen mit mir, was dich so ein bisschen gecatcht hat.
Yeah.
Wo du dann gesagt hast, okay, ich mache eine Ausbildung in der Psychiatrie als Psychiatrie-Krankenpfleger, glaube ich,
genau,
war das.
Genau,
ne?
Genau.
Und während du den Leuten geholfen hast, so ein bisschen den Weg zu finden, um sich selbst zu heilen oder sich selbst zu helfen, hat es ja auch ein bisschen was mit dir gemacht, hast du erzählt.
Auf jeden Fall.
Ich stelle mir das auch vor. Wie alt warst du, als du angefangen hast, die Ausbildung zu machen?
Ungefähr?
17. So. Und ich meine, du hast ja mit, dann schon mit gutem Schicksal zu tun, kann ich mir vorstellen, da bis den Ballast quasi nicht komplett an dir vorbeiging.
Das Ding ist halt so, ich sage immer so, wenn du selbst ein Päckchen hast, also zu tragen hast, so, was du halt erlebt hast in deiner Kindheit und das nicht so wirklich schöne Sachen sind und du dann in der Psychiatrie arbeitest, wirst du täglich konfrontiert mit ihren Problemen, die sich mit deinen spiegeln. So. Und das ist halt dann das größte Problem. Ich habe es zuerst so auf die leichte Schulter genommen und das erste Jahr ging eigentlich auch ganz, ganz gut, weil damals musste ich erstmal so diese Basic-Sachen lernen, also so Organisation und all diesen Scheiß. Und dann ging es aber näher an die Patienten so. Man hat dann auch immer mehr und mehr, mehr Gespräche halt, weil man halt auch selbst mehr Erfahrung hat. Und da habe ich gemerkt, da habe ich mich selbst einfach gefickt, weil dort konnte ich das nicht mehr cutten. Ich konnte nicht mehr diese Probleme, die sie haben, wenn ich nach Hause gegangen bin, konnte ich das nicht mehr fernhalten, sondern ich habe darüber nachgedacht. Und das ist dann der größte Fehler gewesen. Und das hat mich dann so wirklich, also monatelange Nächte eigentlich gekostet, so wo ich eigentlich so 2 Stunden geschlafen habe. Also ich hatte Spätschicht und dann 2 Stunden geschlafen habe und dann Frühschicht am nächsten Tag und musste wieder zur Arbeit gehen. Und das ist dann Teufelskreis. Du fickst dich immer wieder aufs Neue selber. Und deswegen würde ich, und das sage ich jetzt auch direkt so, würde ich diesen Beruf nie wieder machen. Und also es war eine schöne Zeit. Danke vielmals auch dafür, auch wenn es echt hart war. Es hat mir viel beigebracht und viel Stoff mit auf den Weg gegeben, aber nie wieder.
Ich habe auch also größten Respekt vor Leuten, die genau sowas machen. Auch Streetworker zum Beispiel auch als anderes Thema, anderes Feld. Aber das kostet ja auch mit ganz vielen Problemen zu tun. Leuten, die im Jugendamt arbeiten, so, keine Ahnung, Kinder weggenommen bekommen, Familien musst du trennen und so. Du kriegst die ganzen Schicksalsschläge mit so. Um das dann nicht mit nach Hause zu nehmen oder dich quasi zu lösen davon, habe ich also meinen höchsten Respekt, weil ich persönlich glaube, ich könnte es auch nicht.
Danke.
So. Und wirklich auch 3 Jahre durchzuziehen, du hast zu Ende gemacht, die Ausbildung.
Genau,
ne?
Genau.
So, also Hut ab. Deine Erfahrung war aber auch, dass es jeder ganz schnell, also dass sie jeden ganz schnell treffen kann, in der Psychiatrie zu landen, weil es immer so ein schmaler Grat ist von, von dem normalen Menschen quasi, oder was als normal angesehen wird in der Gesellschaft, bis zu den Leuten, die dann quasi da landen, weil du wahrscheinlich ganz viel Erfahrung gemacht hast. So, warum? Erzähl mal.
Ja, das ist genau dieser gute Punkt, so, den du jetzt gerade aufgegriffen hast. So, was ist normal, oder? So. Normal ist für die Gesellschaft, solange du funktionstüchtig bist, bedeutet, du gehst arbeiten, verdienst Geld, du kannst dich ernähren, keine Ahnung, bleibst gesund, so auf dem Level. Aber die psychische Gesundheit, die wird oft mal vernachlässigt, bedeutet Ferien machen oder allgemein Pausen einlegen und sich nicht selbst überarbeiten. Und wenn man das mit der Zeit nicht macht, dann kann es schnell mal passieren, dass man in einen Trott kommt, wo man dann vielleicht nach 4-5 Jahren dann bemerkt, okay, shit, weißt du, was das Krasse ist, Digga? Ich arbeite jetzt seit 4-5 Jahren und plötzlich fühle ich nichts mehr. Und die merken dann erst nach 4-5 Jahren, dass sie eigentlich schon seit 2-3 Jahren an einer Depression leiden. So. Und das wird dann auch immer schlimmer. Und das Heftigste an dieser ganzen Sache ist, es kann sich chronifizieren. Bedeutet, es bleibt. So. Und wenn es bleibt, bist du am Arsch, Digga. Und das ist genau das Gleiche, wie wenn du ein gebrochenes Bein nicht operierst. Also wenn du da nichts machst, Digga, es kann sein, dass das so bleibt dann.
Oder halt immer wieder drauf.
Oder noch, ja, einfach.
Ja. Ja, ich denke halt, das kommt halt auch immer auf den Menschen drauf an halt.
Genau.
Wie schwach der ist oder wie stark halt der ist, weißt du? Ja. Und wie der das auch aufnimmt alles.
Klar.
Es gibt ja auch Leute, bei denen läuft alles dran vorbei, das ist scheißegal.
Auf jeden
so,
Fall.
Weiß ich, da kann alles passieren. Und es gibt halt Leute, die halt sich alles so zu Herzen nehmen und sich dann sich das reinfressen so zu sehr und dann kaputt gehen im Kopf dann halt einfach.
Und das ist genau das, was du jetzt gesagt hast, das sind Einflussfaktoren.
Genau.
So drumherum, also wie stark bist du, was hast du in deinem Leben erlebt? Stell dir vor, du bist dein ganzes verdammtes Leben reich, okay?
Ja.
Und dann bist du von heute auf morgen arm. Ja,
oh,
super. Also
für
ihn ist das so der größte Mindfuck seines Lebens,
weil
der checkt nicht.
Ja,
so, der weiß jetzt nicht, was er machen soll.
Umstellung, komplette Umstellung.
Und du hast auch mal erzählt, die Leute, die quasi 60 Jahre lang gearbeitet haben und dann quasi arbeitslos, also nicht arbeitslos, in die Rente gehen und dann quasi so Lebensinhalt einfach weg.
Ja,
so.
Genau. Und das kann nur schon dort anfangen. So. Es sind Kleinigkeiten, es können größere Sachen sein und es gibt so viele Sachen, die da wiederum Einfluss drauf nehmen. Ja, aber schlussendlich ist es ein sehr, sehr schmaler Grad.
Ja, ich bin ja jeder Meinung, dass, glaube ich, jeder, also ich glaube, jeder könnte sich mit einem Psychologen mal unterhalten und mal so ein bisschen aufarbeiten, weil du hast ja auch gesagt, so, jeder hat sein Päckchen zu tragen Schon gut ein bisschen verkorkst, also mal mehr, mal weniger so, aber ich glaube, jeder würde so ein Gespräch mal gut tun. Mit einem guten, ausgebildeten, anerkannten, zertifizierten natürlich.
Schönes, logisches Gespräch.
Nochmal ganz kurz, was würdest du sagen, sind deine drei schlechtesten Eigenschaften?
Meine drei, okay, die habe ich, glaube ich, auch schon auf. Ja, also so nervig sein, verpeilt sein. Und vielleicht, was auch noch sein könnte, einer meiner schlechten Eigenschaften ist es, Geburtstage. Ich kann mir Geburtstage nicht merken. Mhm. Digga, ich habe Freunde so über 10 Jahren, über 11 Jahren, so Digga. Ich weiß immer noch nicht, wann die Geburtstag kam. Nimm's mir nicht übel, aber ich vergesse sogar den Geburtstag meiner Mom. Und das ist schlimm. Und das Härteste noch drauf, ich habe meinen eigenen Geburtstag auch schon vergessen. Und ich weiß nicht warum. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich selbst, zum Beispiel, wenn ich Geburtstag habe, das nicht wirklich feiere. Ich denke mir so, ist doch nur ein scheiß Tag. So. Und alle so, ey, der, da, dies, das. Und so, keine Ahnung. Nein, für mich ist es einfach ein weiterer Tag. So. Feier das Leben, Bruder.
Du hast dir vor kurzem erst deinen Lebenstraum erfüllt, glaube ich, weil du hast auf dem Frauenfeld gespielt.
Ey, Digga, das ist genau das Ding. So, es ist mein fucking Lebenstraum und der ist passiert. Und
mit 21 wohlgemerkt.
Es war krass, ja. Auf jeden Fall. Also es war übertrieben krass. Ich wurde auch richtig schön empfangen. Also ich bin da rausgegangen, Crowd war full. Ich war so, okay, krass. Und ich habe es gar nicht mehr realisiert. Und erst wirklich so eine Woche danach so, sage ich noch meiner Mom, ey, Digga, bei mir... Ich war einfach beim Frauenfeld und das war einfach voll. Und sie guckt mich an, ja, das hast du gut gemacht, ja? Ich denke mir so, scheiße, Alter. Das war krass, auf jeden Fall.
Aber es war nicht dein erster Festivalauftritt, oder?
Nein, also es war einer meiner ersten, so, aber es war nicht mein erster. So, ich hatte noch im Heroes Festival, habe ich noch gespielt und noch ein, zwei kleine.
Weil es ging ja alles recht schnell bei dir. Du machst so seit knapp 3 Jahren Musik. Zwei Jahre, wie krass. Ja. Machst du Mucke. Dein vierter Song, Tous les Jours, war, glaube ich, so ein bisschen dein Durchbruch. A&Rs sind auf dich aufmerksam geworden, kamen zu einem Gig von dir, zum Konzert. Haben dich dann letztendlich unter Vertrag genommen. Wurde beim ersten Treffen, glaube ich, richtig stoned.
Ey, das Ding ist an dieser Stelle so. Ich hab halt früher sehr oft gekifft, dann hatte ich so eine Zeit, ey Digga, ich muss jetzt mal wegkommen, so Musik ist wichtig, ich muss da mit vollem, guten, frischen, gesunden Mind reingehen und hatte dann so eine Zeit, wo ich wirklich nicht gekifft habe und dann ein Fan gibt mir so den Joint und ich denk so, oh nein, und der sagt so, komm, nimm ein, zwei Züge und ich glaube, der hat richtig starkes Dope gehabt und ich gehe dann so dorthin und wie ich auf dem Weg bin, merke ich, wie immer ich stoneder werde und ich denke mir so, scheiße. Und dann bin ich da bei diesem Gespräch und ich rede richtigen Bullshit.
Bei Erstkontakt, ne?
Digga, ich habe über das Leben und den Sinn geredet, weißt du, ich meine? So, da kommt ein A&R, der wird mit dir über Musik reden und du sagst so, ja, weißt du, Musik ist das, wenn du... Nein, Digga, kannst nicht bringen.
Aber letztendlich hat es geklappt. Es ging ja noch ein bisschen hin und her und allem drum und dran. Scheinbar hast du auf jeden Fall überzeugt. Das meinte ich vorhin mit, es zieht sich so ein bisschen durch, nicht viel Input, aber trotzdem guter Output so. Aber wie gesagt, spricht ja für dich auf jeden Fall, für deine kreative Ader, für deinen Output. Inspiration holst du dir ein bisschen von US-Rappern. Du hast versucht, so ein bisschen diesen Ami-Vibe auf jeden Fall zu transportieren, zu adaptieren. Auch ein bisschen französische Vibes sind drin. Ich meine, wie gesagt, Tous les Jours, jetzt dein neuester Song heißt, bitte, du sprichst besser Französisch als ich. Dankeschön, wollte ich gerade sagen, ich hätte es besser sagen können. Du transferierst es ins Deutsche und hast ja sogar Songs, die erst ein bisschen später rauskommen, sagst du. Also die sind schon produziert. Yeah. Du sagst aber, Deutschland ist noch nicht bereit dafür. Warum?
Ich habe das Gefühl, wenn du etwas raushaust, wo du davon überzeugt bist, dass es einen ganzen Vibe und eine ganze Generation nochmal neu mobilisieren kann, finde ich, musst du auch dahinter irgendwie einen ganzen Plan aufstellen. So, ich will dann nicht einfach so eine Single raushauen und dann sagen, hey, guck, das ist der neue Vibe. Du musst diese Welle überhaupt erzeugen. Und das braucht Zeit. Und deswegen denke ich mir so, sowas könnte man zum Beispiel in einem Album verpacken oder so. Und dann eine richtige Welle damit starten. Mhm. So, dass man auch sagt, okay, shit, da war der Umschwung.
Mhm, interessant. Ja. Lass uns kurz darüber sprechen, wofür dich Inspiration aufhört und wofür das, wo das Biten anfängt und für alle Hip-Hop oder für alle Nicht-Hip-Hop-Heads Biten gleich kopieren. Ich meine, Katy Perry hat jetzt einen Rechtsstreit verloren, wo sie Elemente von Dark Horse verwendet hat, von irgendeinem anderen christlichen Rapper quasi. Muss jetzt wahrscheinlich hohe Bußgeldstrafen zahlen oder Strafgelder, weil sie richtig viel Asche mit dem Song gemacht hat. Moses Pelham wiederum hat jetzt seit Jahren vom Europäischen Gerichtshof Recht bekommen, dass er Songs von oder Teile, Elemente von einem Kraftwerk-Song verwenden darf. So. Wo ist bei dir die Grenze? Also wo lässt du dich inspirieren? Wo ist noch Inspiration? Und wo ist es quasi schon so Adaption bzw. Rippen?
Ja, also das Ding ist, es ist halt ein sehr schwieriges Thema. So, ich glaube, darum stellen auch oft die Leute diese Frage. Meiner Sicht nach hört das, ja, wo es plötzlich kopieren wird, ist, wenn man wirklich Flow für Flow übernimmt. Wenn man dann plötzlich... wenn man zum Beispiel eine Schiene nie gemacht hat und dann plötzlich macht man diese Schiene und man kennt sogar noch einen Song, der so 1:1 passt. Also wenn ich klar raushöre, ey Digga, das ist safe dieser Song, dann kannst du dir sicher sein, Digga, du hast kopiert. Mhm. Und wenn man damit selbst zufrieden ist, cool, so soll er machen. Ich würde das nicht machen wollen. So. Und es kommt auch immer wieder auf das Gesamtpaket an. Bin ich wirklich schon auch dieser Vibe? Also es kommt nur schon auf diese Sachen an. Also es ist überhaupt authentisch, wenn ich das mache.
Mhm. Sag doch, sowas hat doch keine Zukunft. Also ich meine, wenn du bitest, dann kannst du jetzt in nächstes Jahr jetzt nicht dein Talent zeigen, weil du ja gebitet hast sozusagen. Verstehst du, was ich meine?
Also weißt du, das Ding ist auch beim... Ich denke, man kann auch klug biten. Weißt du, was ich meine?
Ja, normal,
Sachen biten, aber darauf klar hinweisen. Aha. Dann ist ja auch etwas, wenn ich etwas klar markiere und sage, hey, guck... Oder man checkt, ey, das hat eigentlich einen Sinn dahinter. Dann ist es für mich so wieder künstlerisch. Dann kann ich sagen, okay, krass, du machst das aus diesem Grund, weil du was damit aussagen willst. Aber wenn du es einfach machst aus diesem Grund, weil du es geil findest und denkst, ja, das könnte der nächste Hit werden und dann dazu nichts sagst, dann finde ich es lame.
Ja, stimmt, hast du recht.
Du hast auch mal gesagt, Kunst ist nicht das, was einer macht.
Ja.
Sondern du hast ein bisschen mit Tennis beschrieben, es ist ein Ballwechsel.
Genau.
Du spielst mir den Ball hin, ich spiele ihn dir zurück. Wo ziehst du für dich die Linie quasi? Weil das geht auch so ein bisschen in dieses Inspirationsthema rein quasi. Thema Ghostwriting, Thema Urheberrecht, Thema, keine Ahnung, Anmeldung bei der GEMA, so, ne? Also es ist klar, überall lässt man sich ein bisschen, man pusht sich gegenseitig.
Aber heutzutage ist das nicht mehr so. Das bisschen ist schon in meinen Augen schon überschritten. Also es gibt nicht mehr dieses, okay, ich mach das und du machst das und zusammen machen wir den Song. Sondern es ist schon wirklich so, dass, also ich weiß es, dass Künstler da in diesem Raum sitzen und dann kommt ein Topliner und der macht von Anfang bis Ende. So, der schreibt den ganzen Text. Und da muss ich sagen, lame. Aber, und jetzt kommt da die Linie, wo ich sage, wo es wieder okay ist. Wenn es darum geht, textlich zu helfen, eine Stütze zu sein und zu sagen, okay, das ist deine Idee, das willst du adaptieren, das willst du weiter eigentlich vermitteln, cool, dann helfe ich dir, das besser zu formulieren. Finde ich nice. Wenn der Künstler immer noch selbst den Beat aussucht mit dem Produzenten, selbst noch diese Melodien einsingt, wenn er zum Beispiel Sänger und Rapper ist, so auf diese Art, dann finde ich es cool. Wenn die Message immer noch oder der Grundgedanke immer noch beim Künstler bleibt. Mhm, aber sonst könnte eigentlich der Topliner das Album selber veröffentlichen. Weißt du, was ich meine?
Genau, so sieht's aus.
Du sprichst so an, weil du selber schon Ghostwriting-Erfahrungen gemacht hast. Also du hast für andere Leute geschrieben. Ja. So, ich glaube, das erste Mal warst du ein bisschen überrascht, dass jemand dir 300 Franken angeboten hat für einen Hook.
Ja, ich war so, oh krass.
Geil. Junge, bist du crazy? Okay, gib her.
300, danke.
Machst du das immer noch oder ist es nee, so ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt, genau, wenn du jetzt quasi mit deinem, deinem musikalischen Werk weiter nach vorne gehst?
Genau so ist es. Also ich mach auch nicht mehr. Vielleicht könnte ich mir noch vorstellen, irgendwo auszuhelfen oder zu Topline und so. Mache ich ja auch bei Künstlern, die ich zum Beispiel unbedingt gerne weiterbringen will, wo ich dann so mit denen im Studio sitze und versuche, ihnen bessere Worte oder bessere Formulierungen zu geben. Und das mache ich schon sehr, sehr gerne. Aber das versuche ich weniger als eine Dienstleistung darzustellen, als mehr so freundschaftlich, ich will dir weiterhelfen und so. Wenn du mir Credits geben willst, dann mach es. Wenn du es nicht machen willst, dann mach es nicht so. Aber ich mache dann diese Sachen nur aus Goodwill.
In deinem aktuellen Song Tu es pas même toi geht es um ein Mädel, das nicht sie selbst ist.
Genau,
sie rennt ein bisschen da vor sich selbst weg, Koks, Tabletten schüttet sie sich zu. Am Ende gibt es noch einen kleinen, wie heißt das schön, Plot-Twist. Plot-Twist,
ey, Digga,
im Video?
Ich sag das aus diesem Grund nicht mehr, weil ich immer verkacke. Glaubst du mir? Ich sag immer Plot,
warum hast du nein, nicht
einfach Switch. Einfach Switch, Digga. Brutal Switch.
Am Ende ändert sich die Geschichte. Also, ich könnte jetzt fragen, ob es nur auf einer wahren Begebenheit beruht und so weiter, aber mich interessiert vielmehr, hast du das Gefühl, dass für Leute in deinem Alter, bis jetzt Anfang 20, dieses Thema Koks, Tabletten und alles, was mehr als Alkohol und Cannabis ist, wobei Cannabis ja immer noch immer verboten ist, Alkohol die legalisierteste Droge ist, aber dass es gar kein großes Thema mehr ist. Also nur deine persönlichen Erfahrungen, ganz subjektiv, boah, Bruder, gar nicht so allgemein, sondern nur aus deinem persönlichen Kreis so, weil es gibt, also Kapi mit Tilidin, so, ne? Also das ist ja, wird ja auch, die Jugend wird ja auch zugeschüttet mit diesen ganzen Codein, hier, da nimm Drogen und hier nimm Drogen, so, ja. Und deswegen würde es mich nur mal interessieren, ob du das Gefühl hast, dass die Hemmschwelle niedriger geworden ist.
Also da gebe ich dir zu 100% recht. Also die Hemmschwelle wird da rausgenommen. Zum Beispiel Leute oder Fans, die mich kennen, die meine Instagram-Beiträge verfolgen, die checken zum Beispiel, dass ich mich oft auch darüber lustig mache, meine eigenen Texte. Ich sage es einfach so, weil ich finde, das ist ja genau das Geile. So, wenn du mich kennst, du weißt, ich mache es nicht. Und dann ist es so, okay, wie meint er das jetzt? Und viele Leute haben mir auch bei Tepatwa Mem geschrieben, ey, danke die Fifimas, das hat mir die Augen geöffnet und eigentlich muss ich echt mein Leben ändern und so. Und das ist eben das Ding so. Genau dadurch, dass diese Hemmschwelle nicht mehr da ist, ist der Bezug zu diesem Ganzen auch voll surreal. So, die denken sich dann einfach so, ja, mal koksen, mal das, mal dies, mal jenes. So, wenn ich Homies treffe und die sagen mir zum Beispiel, also die fragen mich schon so irgendwie auf der Straße so, ey, kokst du? So, hast du was dabei? Und ich denke mir dann immer so, crazy, dass du diese Frage einfach so raushaust. Ja. Oder so, also hast du noch nie gekokst? Also die gucken mich, hast du noch nie gekokst? Ich sag mir so, nein, hab ich nicht. Was ist los
bei dir, Digga? Will ich nicht?
So, nein, danke.
Man nicht?
Ja, so auf den so. Also ich habe auch null Probleme damit, wenn das Leute machen so. Jeder soll in meinen Augen das machen, was er denkt, dass es für ihn richtig ist. Ich finde einfach, andere Leute nicht damit zuschütten. So, weißt du, was ich meine? So dieses Anbieten. Das finde ich immer sehr, sehr gefährlich. Und das Heftigste an dieser ganzen Sache ist, es wird immer von Freunden gemacht. So, wenn du doch ein guter Freund bist, bietest du doch nicht an. Dann sagst du einfach gar nichts. Dann gehst du auf die Toilette, nimmst deinen Koks, bist zufrieden, kommst wieder runter. Aber so auf den, du weißt, dass er nicht koks, aber du bietest an. Warum machst du?
Vielleicht, weil er nicht alleine sein will, vielleicht, weil er selber ein bisschen schlechtes Gewissen hat.
Eben,
so.
Das ist doch das Ding.
Wenn es noch jemand anderes macht, so, genau. Dann ist man nicht ganz so der, weißt du?
So, warum soll ich jemanden auch in den Abgrund ziehen? Und das ist halt für mich diese Frage, die sich so stellt. Warum soll ich andere Leute in den Abgrund ziehen? Ist doch mein Scheiß. So belastet die anderen damit dann nicht, also damit nicht.
Ja, aber ich finde auch mit deinem Song hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut getroffen, den Vibe gut gecatcht so. Und ich meine, das sieht man an den Antworten, die du bekommst. So scheinbar hast du da auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Finde ich gut auch, was du gesagt hast dazu. Make-up soll eure Schönheit unterstreichen. Das heißt nicht, dass ihr euer Gesicht mit 5 Schichten Farbe zubetonieren sollt.
Ey, Digga, und das sage ich auch directly. Also ich finde, das ist nicht korrekt. Also ich meine, vor allem merkst du das? Du gehst heutzutage durch die Straße und du siehst wunderschöne Girls. Aber zu betoniert mit Make-up. Und ich denke mir so, hä? Warum machst du das? Du bist wunderschön, lass es doch einfach. Und ich sage dann immer, Make-up ist doch etwas, was die Schönheit unterstreichen soll. Und nicht die Schönheit sozusagen zu betonieren soll. So, ich glaube, wir sind hier in dieser Zeit angekommen, wo man den Mädels wieder sagen kann, ey Girls, nimmt ein bisschen Wind aus den Segeln, ihr seid wunderschön, so wie ihr seid.
Vielleicht Instagram auch? Du hast nämlich auch gesagt, krass, Instagram macht scheiß oberflächlich.
Ja,
hast du es selber gemerkt an dir?
Digga, ja. Zu 100%. Zu 100%. Und genau so meine ich es auch, weil, keine Ahnung, wenn du bei Instagram bist, du guckst, du siehst harte Girls und so. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich dann irgendwelche Girls dann nicht mehr, also die ich eigentlich früher wunderschön gefunden hätte, heute einfach nicht mehr so schön gefunden hätte. Also habe. Einfach aus diesem Grund, weil es so an übermäßigen Chicks gibt, wo man denkt, boah. Aber in Real Life sind die nicht so. Die sind in echt nicht so. Und das muss man sich halt so aus dem Kopf wieder werfen und sagen, ey, das ist nicht echt so. Das ist nicht wichtig.
Voll. Ich war letztens auch auf einem Event und wurden halt auch ganz viele Influencer eingeladen. So. Es war so ein Festival halt so. Und sogar eine Influencer-Area.
Ja, klar.
Und wirklich so ganz deutsch Instagram wurde ausgeschüttet so in diesem Quadratmeterbereich. So, ja. Da habe ich mir auch gedacht, ey, krass. Also total surreal, weil alle gleich aussahen gefühlt, alle mit Handys und Selfies in der Hand so. Und am Ende sagst du, okay, wow, so, das ist auf jeden Fall, bist nicht du auf dem Foto.
Nein, das ist wirklich so. Also man sieht dann diese in Real Life und denkt dann so, okay, Facetune, Bitch.
Genau, dann lieber mal Instagram weg und ein schönes Nachmittagsschläfchen machen so und 5 Stunden später wieder aufwachen.
Ja, klar, also das war bei mir eigentlich so immer die Regel. Vor allem so, du hast richtig fett Pasta gegessen, du chillst nur so kurz aufs Sofa, irgendwann wachst du auf, du siehst so 10 verpasste Anrufe, Freunde fragen, wo du bist, lebst du noch? Ich guck auf die Uhr, Digga. 5 Stunden, wirst du mich verarschen.
Am besten danach direkt aufstehen und am Vorfeiertag in den Supermarkt gehen und schön in der Schlange warten. Weil genau. Du liebst Warteschlangen.
Ja, das ist das Beste.
Also Sick Baby ist tatsächlich sowas von aller Erde.
Ey, Digga, Warteschlange, Killer, nicht? So, man, vor allem, wenn du so wirklich eine Stunde oder 2 Stunden warten musst. Nee, ist natürlich Quatsch, das ist Ironie.
Ich dachte wirklich für einen Moment,
der fühlt das voll, Warteschlangen. Nein, ich hasse es oft. Ey, glaubst du mir, ich bin der ungeduldigste Mensch. Also, es muss nur einer vor mir sein. Ich denke mir so, mach mal schneller.
So schieben schon so leicht.
Ja, ja, und dann zittern sie so mit ihrem Portemonnaie und so, bis mal so ein Euro draußen ist. Da hätte ich schon, da wären 2 Bäume gewachsen. So.
Worauf bist du am meisten stolz?
Am meisten stolz bin ich auf meine Familie. Und das aus diesem Grund, weil egal was ist, egal wie dreckig ich mich in dieser Zeit gefühlt habe oder wie alleine, sie waren immer für mich da, sie haben mich immer aufgefangen und ja, ohne sie wäre ich nicht da, wo ich bin.
Worauf willst du mit 40 am meisten stolz sein?
Auf meine Familie, die ich gründe.
Stabil. Gut gesagt.
Trainierst du fleißig gerade schon?
Ja,
ne?
Klar.
Die letzten Worte gehören noch dir.
Also ich möchte mich da draußen an alle bedanken. Danke vielmals auch an UFM, dass ich diese Chance hier hatte, dass ich hier mein Können zeigen durfte. Ich wünsche euch allen einen ganz, ganz schönen Abend. Macht's gut.
Korrekt. UFM featuring Flex FM. Run, run, run.